Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nach der XL-Zinssenkung in den USA ein üppiges Konjunkturpaket in China und die Begeisterung an den Märkten ist groß. Zu groß? Wie nachhaltig ist die Rallye? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die FED hat den XL-Zinsschritt gewagt. Über die Entscheidung der FED wurde ja durchaus kontrovers diskutiert. War es richtig, die Zinswende gleich mit einer großen Zinssenkung einzuleiten oder war das vielleicht ein bisschen zu üppig?
Naja, sagen wir mal so rum, der Markt hatte das erwartet und wohl auch eingepreist. Er wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen, wenn die FED nur einen kleinen Zinsschritt gemacht hätte. Dieser kleine Zinsschritt wäre sicherlich über die immer noch zu hohe Inflation in den Vereinigten Staaten erklärbar gewesen. Aber sie hat sich offensichtlich entschlossen, hier einen großen Schritt an den Anfang zu setzen, um ein Zeichen für Konjunktur und vor allen Dingen den Arbeitsmarkt zu setzen.
Aber es gab auch Stimmen, da hieß es, die mächtigste Notenbank der Welt hätte doch überstürzt gehandelt und sie würde damit riskieren, eben die Inflation wieder anzutreiben, die sie eigentlich in den vergangenen 2,5 Jahren, wie lang war es, recht entschlossen bekämpft hat. Die Stimmen gab es auch kurz nach der Zinssenkung, aber Unsinn, sagst du?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich sage nicht Unsinn. Ich sage, dass die FED den Markterwartungen gefolgt ist und über die Inflation sicherlich ein kleiner Schritt begründbar gewesen wäre. Wir waren auch ursprünglich davon ausgegangen, dass es nur ein kleiner Schritt werden würde. Also insofern sage ich nicht alles Unsinn, sondern ich sage, dass die FED hier dem Markt gefolgt ist, um offensichtlich nach den Turbulenzen im August nicht weitere Volatilitäten zu schüren.
Noch spannender ist ja natürlich, wie es jetzt weitergeht. Kommt da ein weiterer dicker Schluck aus der Pulle oder folgen jetzt kleinere Zinsschritte? Was erwartest du da in den kommenden Monaten oder vielleicht sogar noch dieses Jahr?
Ja, wir haben im Moment die Fed Fund Rates, wie es so schön heißt, also die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika in einem Band von 4,75 zu 5%. Die effektive Rate liegt im Moment bei 4,83 und der Markt spekuliert darauf, dass sie nochmal um rund 40 Basispunkte, also das ist eher ein großer als ein kleiner Schritt, im November fallen wird und dann nochmal um rund 35 Basispunkte im Dezember. Also da wird noch einiges eingepreist und ich könnte mir vorstellen, eben nochmal aufgrund der doch zu hohen Inflation eines Arbeitsmarktes, der sich abgeschwächt hat, aber doch immer noch auf einem sehr guten Niveau liegt bei knapp über 4%, einem GDP Now der Fed Atlanta, der ein Wachstum fürs dritte Quartal von 3,1% an bietet momentan. Also vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Märkte da ein bisschen weit gehen und die FED wäre wahrscheinlich nicht zu schlecht beraten, wenn sie hier die Erwartungen ein bisschen dämpfen würde. Der Weg ist ja klar und der ist vorgezeichnet, aber nochmal, die Inflation ist zu hoch, die Konjunktur nicht zu schlecht in den Vereinigten Staaten und das rechtfertigt aus meiner Sicht solche starken Zinsschritte nur sehr bedingt.
Das heißt dann aber auch, wir haben einiges Enttäuschungspotenzial, was da im Markt ist, wenn der Markt so starke Zinsschritte oder vor allem so viele innerhalb von wie viele Monate haben wir jetzt noch bis zum Jahresende von 3 Monaten einpreist, das könnte dann auch nochmal ruckeln. Dieses Vorbereiten der Märkte ist ja auch eine sehr sensible Sache.
Ja, es kommt dann natürlich auch auf die Konjunkturdaten an, Jessica. Wenn die Konjunktur hier weiterhin anzeigt, dass sie robust läuft, dass wir keine tiefe Rezession kriegen, auch wenn es eine gewisse Abschwächung des Wirtschaftswachstums geben wird. Wenn die Unternehmensgewinne einlaufen, das geht ja auch dieser Tage wieder los mit der Berichtssaison, dann fürs dritte Quartal, dann muss man eben abwägen. Aber du hast schon recht, die Anleger gucken seit einigen Monaten schon sehr intensiv, eigentlich fast ausschließlich, muss man sagen, auf die Notenbanken, auf die Zinsentwicklung. Von daher ist da Enttäuschungspotenzial drin. Das kann, wie gesagt, ein Stück weit kompensiert werden über, sagen wir mal, ordentliche volkswirtschaftliche Daten plus eine gute Berichtssaison.
In Europa gibt es ja eine ähnliche Entwicklung mit Blick auf die Inflation. Was ist da im Augenblick die Erwartung? Welche Zinsschritte werden da kommen? Geht es bei der Sitzung im Oktober nochmal ein Stückchen runter?
Naja, wir haben ja gerade die vorläufigen Zahlen aus Deutschland bekommen. 1,6% Inflation. Das ist natürlich schon deutlich unter dem Ziel auch, was die Notenbank Notenbank eigentlich anstrebt, hängt sicherlich auch mit der Verunsicherung und der schlechten Konjunktur in Deutschland zusammen. Denn sowohl die Investitionen wie ja auch der private Konsum, der Bau laufen nicht wirklich. Also das sind alles keine Preistreiber. Und von daher darf man natürlich auch die deutsche Inflation nicht auf Europa hochrechnen. Die Europäische
Aber Zentralbank. Italien und Spanien ist auch unterhalb der 2, wenn ich das richtig gelesen habe. Also das scheint ja auch ein Trend zu sein in anderen Ländern.
Also die europäische Inflation liegt bei 2,2% und in der Kernrate bei 2,8.
Okay.
Und die Notenbank guckt auf die 2,8 und die ist sicherlich noch deutlicher über dem Ziel. Nichtsdestotrotz mehren sich auch in der Europäischen Zentralbank die Stimmen in die Richtung, dass die Konjunktur eben so schwach ist und Unterstützung bedarf und die Inflation ja doch zurückkommen wird. Vielleicht etwas langsamer, als sich das manch einer erhofft hat, aber sie wird zurückkommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch die Europäische Zentralbank weiter die Zinsen senken wird. Der Markt spekuliert auf einen weiteren Zinsschritt im Oktober und dann auch einen weiteren nochmal im Dezember, also nochmal 2 Zinsschritte in diesem Jahr, 25 Basispunkten. Mal schauen, ob das nicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber dass die Europäische Zentralbank sich in diesem Jahr nochmal bewegen wird, davon ist wohl auszugehen.
Aber diesseits und jenseits des Atlantiks fahren die Zentralbanken schon sehr auf Sicht, sprich schauen sich sehr genau die Wirtschaftsdaten an. Da kommt ja in den kommenden Tagen so einiges auf beiden Seiten des Atlantiks. Was sind das für Konjunkturdaten und was ist da zu erwarten?
Ja, Jessica, es sind natürlich in erster Linie die Arbeitsmarktdaten, die diese Woche wieder eine Rolle spielen. Jolts-Report, die vorläufigen oder die Anträge für Arbeitslosenunterstützung, neuen Anträge für Arbeitslosenunterstützung, vor allen Dingen dann der große Arbeitsmarktreport am kommenden Freitag. Darüber hinaus gibt es Stimmungsindikatoren, da haben wir ja schon China heute Nacht einiges gesehen, aber es kommen eben auch diese weiteren Stimmungsindikatoren der Wirtschaft aus den USA, aus Europa, aus verschiedenen Teilen der Welt. Das werden insbesondere die Themen sein, auf die geguckt wird. Es kommt auch, wir hatten ja gerade schon über die deutsche Inflation gesprochen, nochmal die europäischen Zahlen dann. Mal gucken, ob die sich weiter nach unten entwickeln, vor allen Dingen was die Kernrate angeht, was dann der Europäische Zentralbank eben noch mehr Luft geben würde, die Zinsen zu senken. Dazu einige Reden von Notenbankern auf beiden Seiten des Atlantiks.
China ist ein gutes Stichwort, was du mir gerade gegeben hast. Da gab es ein üppiges Konjunkturpaket und die Bemühungen, den kriselnden Immobilienmarkt stärker zu stützen. Das hat an den Märkten für ziemlich gute Stimmung gesorgt. Was genau ist da los?
Ja, nachdem man viel angekündigt hat, sollen jetzt auch zügig Taten folgen, um es mal so auszudrücken. Also die chinesische Notenbank, die People's Bank of China, hat die Mindestreservesätze gesenkt, was den Banken mehr Liquidität zur Verfügung stellt, um den dann als Zins ausreichen zu können. Es gibt niedrigere Zinsen, es gibt aber vor allen Dingen niedrigere Hypothekenzinsen, die auch für bestehende Verträge möglicherweise noch im Laufe des Monats gültig werden sollten. Dann würde eben die Hypothekenrate um 0,5 Prozentpunkte sinken. Das ist eine Maßnahme, um nicht nur den Immobilienmarkt zu stabilisieren, sondern eben auch, um das Vertrauen der Konsumenten wieder zu gewinnen. Die hat man eben mit Corona, mit dem Immobilienmarkt doch ein wenig verschreckt und ist jetzt bemüht, den Binnenmarkt wieder anzukurbeln. Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen, die konkret auf den Immobilienmarkt zielen, wie zum Beispiel, dass die Eigenkapitalquote bei Käufen von Immobilien, auch bei Zweitimmobilien, nochmal gesenkt worden ist. Da war man wegen der Spekulation in der Vergangenheit sehr restriktiv und lockert jetzt ein bisschen diese Sache. Man will auch den Aktienmarkt weiter unterstützen. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Aktienmarkt so extrem gut performt hat. Also nachdem er, ich würde fast sagen, jahrelang schwach war, haben wir seit Mitte September eine Performance von 27%. Das ist natürlich schon gewaltig. gewaltig, auch jetzt zuletzt wieder 8,5% an einem Tag vor den Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Volksrepublik und dem Beginn der Golden Week. Also das sind alles schon sehr beeindruckende Zahlen. Dazu kommen fiskalische Maßnahmen, die angekündigt, aber noch nicht sehr konkret genannt sind. Hier geht es um Rekapitalisierung der Banken, hier geht es um die Konsumenten und all das zusammen könnte eben das Wachstum um 1% und mehr, 1%-Punkt und mehr nach oben schieben. Wir werden sehen, wie es denn dann genau ausgeht. Ich glaube, dass der Aktienmarkt hier, ich hatte ja schon gesagt, 27% seit Mitte September, im September insgesamt um 21%. Also da ist schon eine Menge vorweggenommen. Und man muss jetzt mal gucken, wie es denn dann konkret kommt und ob es denn dann auch eine nachhaltige Entwicklung ist oder ob der Markt jetzt zuerst mal konsolidiert.
Damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Die wäre natürlich gewesen, ob sich jetzt noch lohnt einzusteigen. Also du würdest eher sagen, ein bisschen abwarten, bis die Party ein bisschen weniger wild ist.
Ja, wahrscheinlich ist das die richtige Maßgabe, denn es gibt natürlich nach wie vor strukturelle Probleme, die nur bedingt angegangen werden. Man legt jetzt eine Menge Geld auf den Tisch, um vor allen Dingen den Binnenmarkt und den Konsumenten ja wieder anzuschieben. Ich hoffe mal, dass das gelingen kann und von da aus hat man es dann wahrscheinlich auch leichter, wieder mit einem etwas höheren Wachstum und besserer Stimmung die strukturellen Themen anzugehen. Also insofern will ich gar nicht dagegen argumentieren, aber nachdem wir also wie gesagt, fast 30% in 2 Wochen gemacht haben, wäre ich mal ein bisschen auf der Bremse und würde sagen, naja, mal gucken, wie es sich denn dann konkretisiert und was konkret passiert. Und dann kann man eben immer noch sich überlegen, ob man in den chinesischen Markt einsteigen möchte. Ich habe an verschiedener Stelle gelesen, dass China eben nach wie vor ein Markt ist, den man handeln, aber im Grunde nicht investieren kann.
Wer den MSCI World im Depot hat, Quatsch, den MSCI Emerging Markets, das ist ja kein Industrieland an der Börse, sondern ein Schwellenland, der kann sich ja trotzdem freuen, denn der hat sich jetzt endlich mal ein bisschen erholt. Da hat China ja auch drauf gelastet wie Blei. Lass uns mal nach Deutschland schauen, der deutsche Aktienmarkt. Der DAX hat in den vergangenen Wochen ja auch ein Rekordhoch nach dem anderen markiert und das trotz der schwächelnden Wirtschaft. Liegt wohl auch daran, dass die DAX-Konzerne viel Geschäft im Ausland machen, aber irgendwie ist es trotzdem gefühlt ein komisches Bild, oder? Der DAX auf Rekord. Kurs und wir rutschen ins dritte Rezessionsjahr scheinbar.
Ja, es ist natürlich die berühmte Exportquote, also vor allen Dingen auch die Umsätze der DAX-Konzerne im Ausland. Man sieht das ja deutlich auch an den Differenzen zwischen DAX 40 und MDAX bzw. SDAX. Dabei muss man auch mit aller Vorsicht sagen, dass natürlich die größten MDAX-Unternehmen 10 durch die Aufstockung des DAX 30 auf den DAX 40 dann jetzt mittlerweile im DAX vorhanden sind. Und man muss sicherlich auch beachten, dass ein Großteil der Anstiege vor allen Dingen im ersten Halbjahr durch ein Technologiekonzern ausgelöst wurden in Deutschland und nicht so sehr durch den breiten Markt. Da haben wir sicherlich auch das ein oder andere an idiosynkratischen Themen, wenn ich in die Chemie gucke, wenn ich in die Automobilindustrie gucke mit strukturellen Themen. Also insofern muss man da schon etwas genauer, glaube ich, hingucken, auch beim deutschen Aktienindex, wo und wie man investieren möchte.
Es ist ja nicht nur ein Technologiekonzern, es sind einige wenige Werte, die da die Rallye getragen haben. Und ja, wie du schon sagst, es gibt genug Problemkandidaten und Branchen, die ein bisschen schwächeln bzw. in der Krise stecken. Wie stelle ich mich in dieser ganzen Gemengelage auf? Wahrscheinlich global breit gestreut. Zu Deutsch sollte man ja sowieso nicht investieren, auch wenn wir einer gewissen Heimatverliebtheit gerne erliegen, Stichwort Homebias. Was mache ich jetzt in der aktuellen Lage? Du hast schon gesagt, bei China warte ich ein bisschen.
Es ist eben schon so, Jessica, dass es nicht mehr nur die Magnificent Seven oder die Technologiewerte sind, die den Markt treiben. Der Markt ist deutlich breiter geworden. Wir haben zuletzt sogar die Versorger gesehen, die hier stark gestiegen sind. Ob man da hinterherlaufen muss, weiß ich nicht. Versorger ist mittlerweile ein sehr, sehr heterogener Sektor geworden. Also früher waren das sozusagen die Witwen- und Waisenpapiere, als ich vor 30 Jahren bei der Bank angefangen habe. Heute ist der Sektor sehr heterogen, weil er nicht nur normale Stromversorger für private Haushalte, sondern eben auch Unternehmen, die in Windkraft und Photovoltaikanlagen investieren, die Netze betreiben und so weiter und so fort. All das ist dort mittlerweile auch vorhanden. da gibt es sicherlich spannende Themen bei, aber auch weniger spannende. Ich finde es bemerkenswert, dass wir eine komplette Rotation haben, auch in Hinblick auf Zyklik und Value-Aktien, die mittlerweile wieder deutlich besser laufen, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Also gerade preiswerte Zykliker sind ganz spannend und auch die kleineren Unternehmen sind wieder diejenigen, die besser laufen. Da finde ich Großbritannien mit dem FTSE 250 ganz interessant oder auch in Amerika die kleineren Werte. Deutschland würde ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Europa finde ich da schon spannender.
Auf jeden Fall gehen uns die Themen nicht aus. Es bleibt spannend und ich bin gespannt, wie weit und wie schnell die Zinswende noch geht. Darüber sprechen wir dann in den kommenden Wochen. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne.